Die Zinsen steigen wieder.
Ja, darauf haben ja viele gewartet.
Aber nicht alle.
Hausbesitzer sehen es eher mit Sorge.
Wenn sie in Kürze ihren Kredit verlängern müssen.
Denn da wird es ein ganzes Stück teurer werden.
Was kommt auf Kreditnehmer zu und was sollten diese tun?
Das fragen wir Andreas Brendel. Er ist Spezialist für Baufinanzierung bei Dr. Klein, einem der bundesweit größten Vermittler von Finanzierungslösungen.
Außerdem gehen wir der Frage nach, wie sich Steuerstress bei Auslandsdepots vermeiden lässt.
Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
Willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
Alle zwei Wochen hören Sie hier Fakten und Neuigkeiten rund um die Altersvorsorge.
Mein Name ist Klaus Morgenstern.
Und ich bin Fabian Dittrich, wir sind Sprecher des DIA.
Nachdem wir uns in der letzten Ausgabe über die spielerische Vermittlung von Finanzwissen unterhalten haben, steht heute eine ziemlich ernste Angelegenheit auf unserem Programm.
Ja, Moment, ein wenig Spiel und Spaß hätte ich noch, denn es gab eine Frage an unseren TikToker Ricardo Tunissen. Den hatten wir vor 14 Tagen als Gesprächspartner hier. Markus aus Leipzig hat sich gemeldet. Hallo Fabian, hallo Klaus. Ich bin auch selbstständig und finde es super schwierig, mich mit allen Möglichkeiten der Altersvorsorge auseinanderzusetzen. Euer Experte zum Thema Finanzen und Social Media geht ja auch nicht ganz den in eurem Podcast sonst immer beschriebenen Weg. Der klassische Weg der drei Säulen in der Altersvorsorge. Nur Immobilien und ein ETF, ist das nicht ein wenig zu eng gedacht?
In diesem ETF sind, lassen Sie mich nicht lügen, ich glaube 3500 verschiedene Unternehmen drin, die weltweit aktiv sind. Und deswegen erreiche ich diesen einen ETF natürlich schon eine unglaublich breite Streuung und bin damit auch sehr zufrieden und fahre damit bisher auch toi 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 ganz gut. Auf der anderen Seite, das Thema Immobilien ist natürlich etwas, wo man sehr viel Kapital an eine ganz bestimmte Wohnung beispielsweise bindet. Der Unterschied, sage ich mal, im Vergleich zur Börse, zu Immobilien ist ja der, wenn ich jetzt einen ETF kaufe und nach ein, zwei Wochen merke, oh, das war vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung, dann kann ich jederzeit verkaufen, natürlich zu dem dann gültigen Kurswert, aber ich bin relativ schnell wieder liquide, der Knopfdruck. Bei Immobilien sieht das ganz anders aus. Ich habe natürlich Kaufnebenkosten, je nach Bundesland, je ob mit einem Makler oder ohne Makler, 12% des Kaufpreises. Das heißt, wenn ich beispielsweise eine Immobilie für 200.000 Euro kaufe, habe ich allein Kaufnebenkosten von 24.000 Euro. Und wenn ich dann nach zwei, drei Wochen feststelle, oh, die Investition war vielleicht doch nicht so gut, dann muss ich ja bei dem Verkauf erst einmal mindestens diese 24.000 Euro Kaufnebenkosten wieder zusätzlich rein, um bei plus minus null anzukommen. Das heißt, hier, um in diesem Bereich aktiv zu werden, muss man sich auf jeden Fall schon ein gutes Wissen aneignen, um auch da einfach solide Entscheidungen treffen zu können. Es gibt keine Altersvorsorge von der Stange, die für jeden Sinn macht. Das muss man einfach individuell prüfen.
Altersvorsorge von der Stange, das wäre schon super. Aber wir hätten dann keinen Grund mehr für unseren Podcast.
Ja, und das wäre doch eigentlich ein bisschen schade. Und weil wir auf diese Stangenware weiter warten müssen, gibt es auch heute wieder diese
gute Nachricht.
Fabian, hast du schon mal daran gedacht, ein Depot mit Wertpapieren im Ausland zu eröffnen?
Nee, warum das denn?
Nach Meinung von Experten erwägen in Zeiten politischer und wirtschaftlicher Krise durchaus etliche Anleger, auch ein Depot im Ausland zu führen, weil sich damit Risiken verteilen lassen. Vor allem die Schweiz gilt dafür als besonders sicherer Ort.
Ja, aber ist doch sicher total anstrengend mit den Steuern und so.
Damit triffst du den Nagel auf den Kopf. Während in Deutschland die Depotbanken die Abgeltungssteuer ans Finanzamt abführen, müssen sich Anleger mit Auslandskonten ganz allein darum kümmern.
Ja, und dann gibt es doch da noch diese doppelte Besteuerung. Also viele Länder ziehen da die Quellensteuer ab und deutsche Anleger müssen ja trotzdem ihre Gewinne in Deutschland versteuern.
Die Quellensteuer lässt sich zurückholen, aber das macht Mühe.
Ja, außerdem kommt bei den Fremdwährungskonten, also in Schweizer Franken oder britischen Pfund, noch die einjährige Spekulationsfrist bei den Devisen hinzu, die Anleger bei ihren Verkäufen ja auch noch im Blick haben müssen.
Wie man all diesen Aufwand überflüssig machen kann, das beschreibt Gastautor Stefan Brehler auf unserer Webseite.
Ja, dann lass doch mal hören.
Fabian, selber lesen macht schlau. Schau einfach mal in den Beitrag unseres Experten, der übrigens regelmäßig auf unserer Webseite Ratschläge für die Vermögensanlage und die Vermögensübertragung erteilt.
Ja, und damit Sie nachlesen können, sage ich fix nochmal die Adresse www.dia-vorsorge.de. Aber nun zu unserem heutigen Thema.
Was erwartet Hausbesitzer, wenn sie in den nächsten Monaten ihren Immobilienkredit verlängern müssen?
Antworten auf diese Frage gibt uns gleich Andreas Brendel. Er ist Spezialist für Baufinanzierung und arbeitet für das Unternehmen Dr. Klein. Das ist ein bundesweit agierendes Beratungsunternehmen für individuelle Finanzierungslösungen.
Gut zu wissen.
Herzlich willkommen, Herr Brendel.
Ja, danke schön, dass ich hier dabei sein darf.
Ja, hallo Herr Brendel. Ich vermute, als Immobilienexperte wohnen Sie natürlich in den eigenen vier Wänden. Sind Sie denn mit Ihrer Finanzierung schon durch oder teilen Sie das Schicksal vieler Hausbesitzer, die bei diesen heftig steigenden Zinsen gerade ja ihren Vertrag auch noch verlängern müssen?
Ja, ich bin zum Glück ein Glückskind. Ich habe letztes Jahr im Juni meine letzte Anschlussfinanzierung hier nochmal abschließen können.
Okay,
und,
Glück gehabt.
Ja.
Ideallinie, ja, würde ich sagen.
Na, man hat nicht immer Glück. Ich habe 1989 mal finanziert, da habe ich 8% bezahlt. Also ich habe das Glück dann auch mal verdient.
Ja, absolut.
Beschreiben Sie doch mal, wie sich die Zinsen für Immobilienfinanzierung seit Jahresbeginn verändert haben.
Ja, ich würde mal einen Trend sehen von Februar an. Im Februar habe ich hier noch die letzte Finanzierung für unter 2% 20 Jahre vermittelt. Die Zinsen sind sehr steil hochgegangen. Die Banken haben innerhalb von einer Woche teilweise eben fast 1% angepasst zwischendurch mal. Und den Höchststand haben wir so Ende Juni erreicht. Ja, wir haben also da Zinsen gehabt, wenn ich jetzt mal die 20-Jahres-Kondition nehme, irgendwo 3,84%. Die 10-Jahres-Konditionen lagen da so grob Richtung bei 3,3%. Und ja, für mich seltsamerweise geht das seit Anfang Juli wieder runter. Also wir sind jetzt 0,6% wieder gefallen. Aber ich glaube nicht, dass das hier irgendwo nachhaltig so bleiben wird. Ich glaube, das wird dann auch irgendwann weiter steigen. Das ist ein Zwischentief.
Also keine Entwarnung, sagen Sie an der Stelle.
Nein.
Man muss sich dann schon jetzt kümmern. Weil Sie gesagt haben, 20 Jahre, ist denn das so der Standard? Also fragen Ihre Kunden dann nach den 20 Jahren oder ist das bei den Laufzeiten 10, 15, 20 gemischt?
Die Anfragen laufen noch zu zwei Drittel auf 15, 20 Jahre. Ist auch zurzeit aktuell noch meine Empfehlung. Aber ich glaube, wenn man eben schon so lange im Geschäft ist wie ich, mache das ja über 30 Jahren schon, auch in meinen Anfängen Zinsen hatte zwischen 8% und 10%, sind eben 3%, wo wir jetzt im 20-Jahres-Bereich liegen, ich sag mal, immer noch sehr, sehr günstig.
Okay. Sie hatten den Zinsanstieg in Prozent beschrieben, also wie hoch der Zinssatz jetzt im Augenblick liegt. Noch besser wird es ja verständlich, wenn man das an der Rate illustriert, die ein Hausbesitzer monatlich zahlen muss. Können Sie uns da mal ein Beispiel geben, wie sich die Finanzierung verteuert hat durch diesen Zinsanstieg?
Ja, also wenn ich da jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel nehme, ich sag mal, im Dezember hat sich eben da ein Käufer eben mit 500.000, hat er eine Rate von 1.250 € gehabt. Wenn ich jetzt hier heute mal ganz grob sage, ich habe gezahlt in der Vergangenheit für 100.000 € Kredit, 250 €, bin ich eher heute bei ja, 400 bis 450 € an Rate für 100.000 € Kredit.
Machen denn da alle mit, also alle Banken, Versicherungen, Kreditgeber, was diese allgemeinen Steigerungen, die wir wahrnehmen bei den Bauzinsen angeht, oder gibt es da schon Unterschiede?
Da gibt es eigentlich keine Unterschiede, weil die Banken haben ja einen Refinanzierungssatz und müssen ja Summe X dran verdienen. Es gibt vereinzelt Banken, die irgendwo noch mal ein bisschen angeglichen haben, um eben einfach vielleicht interne Risikomargen zu erhöhen. Aber im groben Ganzen sind die Proportionen geblieben, wie in den vergangenen Jahren auch.
In den Zeiten des Niedrigzinses hieß ja immer die Empfehlung, möglichst lange die Zinsbindung auszulegen, damit man den niedrigen Zins lange behalten kann. Also am besten so 15 oder 20 Jahre. Welche Zinsbindung sollten den Hausbesitzer derzeit eingehen?
Also wenn ich eine neue Finanzierung abschließe, kann ich eigentlich immer nur noch empfehlen, im 15, 20 Jahre zu machen. Denn ich muss ja das Zinsänderungsrisiko im Auge behalten. Denn bei den Zinsen ist es so, dass die Kunden ja nicht höher als 2% tilgen. Bleibt mir also nach 10 Jahren noch eine Restschuld von 80%. Und ich muss mir schon die Frage stellen, kann ich mir dann vielleicht in 10 Jahren auch eine 6% Verzinsung leisten?
Ja, lassen Sie uns noch mal drüber reden. Wenn man sich eben das nicht leisten kann mit dem Anstieg und jetzt läuft nun mal der Kredit aus. Was machen Darlehensnehmer, die jetzt feststellen, die monatliche Rate fürs Anschlussdarlehen, die passt nicht mehr zur Liquiditätsrealität?
Ja, ich habe das bisher noch nicht gehabt in der Beratung, aber das ist ganz klar eine Sache, die uns in den nächsten 5 Jahren hier verfolgen wird, sage ich mal so. Ja, was ich machen kann, ich kann die Tilgung auf ein Minimum runtersetzen, damit kriege ich die Rate runter, ziehe natürlich die Laufzeit eben lang, aber ich sag mal, wenn ich eben die Leute sehe, die da mit 0,4% 10 Jahre abgeschlossen haben und jetzt eine Restschuld von 80% haben und jetzt plötzlich 5% da zahlen müssen, also ich gehe von aus, der eine oder andere wird da seine Immobilie verkaufen müssen und auch zeitig, bevor er da irgendwo komplett gegen die Wand fährt.
Aber machen das momentan die Kreditgeber mit? Also kann man die Tilgung runterfahren bei gestiegener Zinsrate?
Wenn meine Zinsbindung ausläuft, werden ja die Karten neu gemischt. Es wird ja eine neue Vereinbarung getroffen. Also ich kann auf jeden Fall die Tilgung runterfahren wieder.
Sie hatten vorhin zwar gesagt, dass sich die einzelnen Anbieter nicht so stark unterscheiden, aber du kannst ja doch den Fall geben, dass man vielleicht bei einem sehr teuren inzwischen finanziert und nach einer Alternative sucht und sich umschaut am Markt und da vielleicht auch günstigere Angebote findet. Macht so ein Wechsel des Kreditanbieters bei einer laufenden Immobilienfinanzierung Sinn oder ist das zu aufwendig?
Nein, das ist nicht so aufwendig. Also wenn ich jetzt ein Kreditinstitut tausche, habe ich eben ja Kosten irgendwo 300-400 Euro für eben Umschreibung der Sicherheiten. Also die Grundschulden, die da sind, werden abgetreten. Jetzt in der Vergangenheit, auch letztes Jahr, hat sich eigentlich immer gelohnt, eben zu tauschen, weil die Banken sind da so ein bisschen entspannt. Die sagen, der Kunde ist jetzt 10 Jahre bei mir, warum soll er jetzt wechseln? Na, und strengen sich da auch nicht groß an. Und wir haben also zwischendurch immer Angebote mit Sonderzinsen, die eben sagen, so, wir wollen jetzt hier mal viele Kunden gewinnen, eben in der Anschlussfinanzierung. Und da habe ich eben schon öfters mal eben Unterschiede von 0,5%. Und bei 0,5% lohnt sich das auf jeden Fall zu wechseln.
Kann man denn mit der Androhung eines Wechsels vielleicht noch bei der bestehenden Bank was Besseres heraushandeln? Lenken die da ein, wenn man damit droht?
Das ist so unsere Strategie. Mit den hiesigen Banken, wo ich eben schon lange Kontakte habe, sage ich dann, hier ist euer letzter Aufruf. Na, also die ING als Beispiel bietet jetzt hier 3%. Ihr habt jetzt 3,4% angeboten. Wenn ihr den Kunden behalten wollt, müsst ihr angleichen. Ab und an hat man da Erfolg mit, aber nicht immer.
Ich hatte jetzt kürzlich einen Fall im Freundeskreis. Letztes Jahr total entspannt, ja. Abzahlung läuft super, in einem Jahr ist der eine Kredit, ich habe noch einen zweiten, der ist in 2 Jahren fällig. So, jetzt steht der Kollege natürlich da und schaut auf die Zinskurve und kriegt die Krise. Jetzt ist es noch nicht fällig, den Kredit zu erneuern, aber in den nächsten 1-2 Jahren läuft er aus. Was macht man da jetzt?
Es gibt die Möglichkeit, eben ein Vorwartdarlehen zu platzieren. Also ein Vorwartdarlehen ist eine vorzeitige Reservierung zu einem gewissen Zeitpunkt. Dieser Zeitpunkt kann eben 5 Jahre, bis zu 5 Jahre in der Zukunft sein. Es gibt sogar vereinzelt
Banken. Oh, so lange?
Ja. Es gibt vereinzelt Banken, die da sogar noch drüber liegen. Das habe ich in den letzten 3 Jahren sehr intensiv betrieben, indem wir hier unsere Bestände einfach mal durchgewälzt haben. Kunden, die eben 3-4% Zinsen hatten, haben wir eigentlich alle über Vorwartdarlehen eben schon mal eben abgesichert. Und diese Kunden sind uns hier total dankbar zurzeit. Ich habe zwischendurch jetzt auch dieses Jahr jetzt in der jetzigen Zeit eben Anrufe bekommen, wo man sagt, also alles richtig gemacht, danke für Ihren Tipp. Ja, das war letztes Jahr ein guter Zeitpunkt, ist aber aus meiner Sicht heute immer noch ein ganz guter Zeitpunkt, sich noch mal Gedanken drüber zu machen.
Umsonst gibt es das ja nicht. Was kostet denn so ein Vorwartdarlehen, vor allem über die Laufzeit? Die haben ja bis zu 5 Jahre angesprochen.
Ja, also Gebühren kostet das nicht, aber wenn ich eben heute einen Basiszins von beispielsweise 3% habe und habe da 60 Monate Vorlaufzeit, dann nehmen die Banken da irgendwo einen Zinsaufschlag von grobe Richtung 0,4% für. Und die zahle ich natürlich dann nachhaltig. Aber wenn ich eben heute einen Vertrag für in 5 Jahren abschließe, ist es ja ein Vertrag, der ja 15 Jahre läuft. 5 Jahre erstmal ohne, dann wird das Darlehen ausgezahlt. Ja, also 5 Jahre muss man schon gucken. Ne? Also es macht nicht jede Bank fünf Jahre mit, aber ich sag mal so 36 Monate, 3 Jahre sind eben viele mit dabei und da sind die Aufschläge dann in der Regel auch etwas geringer.
Wenn man sich so die Beiträge über Baufinanzierung in der Presse anschaut, dann schreiben die Journalisten über große Sorgen und malen da auch ein Bedrohungsszenario. Aber nun neigen Journalisten ja manchmal dazu, vielleicht etwas zu übertreiben. Haben denn die Kreditnehmer selbst auch schon große Sorgen? Merken sie da schon in ihrer Beratungspraxis da etwas davon?
Bei uns in Hannover ist das entspannt, Dr. Kleinhannover, weil wir eben, sag ich mal, zu 80-90% eigentlich fast 20 Jahre verkauft haben. Und die Kunden sind alle entspannt, weil die haben Verträge irgendwo zwischen 1-1,5% in den letzten 3 Jahren gekriegt. Auf 20 Jahre, da brennt nichts an bei. Mhm. Aber da wird sich der eine oder andere doch schwere Sorgen machen müssen, der eben, sag ich mal, nicht bereit war, diese 0,3, 0,4 mehr Zins zu bezahlen, was eben 20-Jahres-Zins eben mehr gekostet hat, weil er eben die möglichst billigste Rate haben will, und der muss sich berechtigterweise mit Sicherheit jetzt Sorgen machen.
Hm. Wir hatten es schon mal angesprochen. Laufzeit ist das eine, vor allem wenn man ja schaut, wie lange ist das eigene Erwerbsleben noch, bis so ein Kredit abgezahlt ist. In der Niedrigzinsphase haben ja viele Immobilienfinanzierungsexperten zu einer höheren Tilgung geraten. 2 oder 3% mal mindestens. Wie ist denn das jetzt so? Also wie gehen Sie an so eine Sache ran?
Hängt vom Alter ab, weil mietfreies Wohnen ist die beste Altersversorgung. Ganz klar. Das heißt also, wenn ich eben irgendwo in den Ruhestand gehe und habe dann eben meine volle Finanzierungsrate, kann ich die in der Regel auch nicht mehr tragen. Wenn ich jetzt hier einen 40-Jährigen sitzen habe, da kann ich keine 1,5% Tilgung machen mit 40 Jahren Laufzeit. Oder ich sag mal, wenn ich eben sowas habe, hat er irgendwelche Sparverträge, Rentenversicherungen, die er nehmen kann, um eben hier in die Finanzierung noch mit einzuzahlen. Also hier ist ganz, ganz wichtig, wenn ich eben ein gewisses Alter habe, muss ich eine höhere Tilgung machen. Habe ich eben einen 25-Jährigen, da kann ich eben auch mit 1,5% tilgen, ne, mit einer langfristigen Laufzeit, weil ich kann ja immer über Sondertilgung, wenn was über ist, noch abkürzen. Ja,
aus heutiger Sicht immer schwierig zu sehen, aber wenn man das eben langfristig sieht, in 20 Jahren verdoppeln sich im Normalfall die Einkünfte.
Eine Finanzierungsbelastung wird ja immer entspannter, die wird ja nicht wie eben die Lebensmittel oder die normalen Lebenshaltungskosten teurer, sondern ich friere ja meine Miete ein, wenn ich einen 20-Jahres-Vertrag habe, und ja, da kommt dann irgendwann eine Spannung rein, und ich habe viele Kunden, die dann auch Sondertilgung leisten irgendwann.
Bleiben wir doch mal beim Alter. Wir hatten vor noch nicht allzu langer Zeit eine öffentliche Diskussion, dass es Älteren, wenn sie neu einen Finanzierungsvertrag abschließen wollen, von den Banken schwer gemacht wurde wegen ihres Alters. Besteht dieses Problem noch, dass Ältere keine Immobilienfinanzierung oder schwer Immobilienfinanzierung bekommen?
Ja, es kommt darauf an, wie viel ich brauche. Das Wichtigste ist, dass ich eben den Kapitaldienst, also die Raten, mir leisten kann. Ansonsten habe ich eben vor nicht allzu langer Zeit eben auch eine 80-jährige Dame finanziert, die von ihrer Tochter auf Auszahlung des Erbteils verklagt worden ist. Hm. Habe ich also auch noch nicht gehabt. Also es gibt da so Schocksituationen. So, die Bank, also machen nicht alle Banken. Es gibt diverse Banken, die eben sagen, mache ich nicht. Aber es gibt eben Banken, die tun sowas, weil die eben einfach sagen, so, ich bleibe jetzt hier 70% der Immobilie. Na, wenn der Dame was passiert, dann gibt es Erben. Und ich habe die Immobilie noch als Sicherheit. Die Immobilie kann immer noch verkauft werden, und dann kriege ich als Bank auch mein Geld wieder. Also mit dem Alter habe ich eben im Normalfall kein Problem.
Weil Sie Sondertilgung angesprochen haben, es gibt ja zumindest die Erzählung, dass sehr viele Menschen in den letzten 10, 20 Jahren Sondertilgung vereinbart haben. Zum Teil noch, hörte ich, für entsprechende Zinsaufschläge. Aber genutzt wird es dann angeblich nicht so oft. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen? Und was ist Ihr Tipp vor allem, was das Thema Sondertilgung angeht?
Also meine Strategie in der Finanzierungsberatung ist eben, meist hat man ja junge Leute vor sich sitzen, die eben ja vielleicht nicht ganz so viel Eigenkapital haben, die eben dabei sind noch in der Familienplanung. Und da kann ich mir jetzt hier keine hohe Tilgung von vornherein leisten, sondern ich empfehle eigentlich immer, die Finanzierung zu strecken. Und wenn das Geld über ist, was ich heute vielleicht ohne Kinder noch bezahlen kann, dass man das als Sondertilgung mit einbringt. Und da wird also in meinem Kundenkreis da auch Gebrauch von gemacht.
Mhm. Werden die gestiegenen Zinsen Auswirkungen auf die Preise an den Immobilienmärkten haben, weil vielleicht die Nachfrage geringer wird als bisher in den letzten Jahren?
Unbedingt. Denn wenn ich jetzt einfach mal so sehe, wie das jetzt letztes Jahr war, Top-Immobilien in Hannover, habe ich eben, wenn ich da eine Anzeige hatte, haben da 40, 50 Leute sich drauf beworben. Und in der Vergangenheit ist es dann noch so gewesen, jeder wollte die haben. Bieterverfahren, das ging noch nach oben vom Preis her. Na, heute, wenn ich jetzt hier mal Hannover nehme, habe ich ja eigentlich mindestens, also nichts unter 500.000 mehr. Und wenn ich wenig Eigenkapital habe, sind eben viele Käufer, Interessenten da rausgeflogen, die sich diese Immobilie nicht mehr leisten können. So, und jetzt habe ich eben vielleicht keine 50, 40 Mitbewerber mehr, sondern nur noch 2, 3. Und so die Erfahrung, die wir in den letzten 3-4 Monaten gemacht haben, dass eben der Preis, der da aufgefordert wird, eben durchgeholt wird. Vereinzelt habe ich auch schon erlebt, dass ein Makler seine Immobilie runtergesetzt hat.
Wie ist denn das mit der Altersvorsorge, unserem Hauptthema? Eignen sich denn in dieser Marktlage mit den veränderten Finanzierungskonditionen Immobilien noch?
Auf jeden Fall. Betongold ist in den letzten 40 Jahren immer eine gute Anlage gewesen. Wir haben also mal in den 90er Jahren eine Stagnation im Immobilienmarkt gehabt, aber Immobilien sind in der Vergangenheit nicht gefallen. Gut, wenn ich jetzt heute eine Immobilie als Kapitalanlage kaufe für meine Altersversorgung, dann muss ich eben gucken, dass ich die nicht überzahle. Denn jetzt durch die steigenden Zinsen kann es eben auch mal passieren, eben dass es dann mal einen Einbruch geben kann jetzt hier. Und hier ist es doch wirklich so, dass eben doch einige Immobilien überteuert angeboten werden. Und da sollte man eben lieber dann die Finger von lassen.
Sie hatten vorhin erwähnt, dass vielleicht einige sich wegen der höheren Finanzierungskosten Gedanken machen müssen, ob sie die Immobilie behalten und möglicherweise verkaufen. Werden wir unter Umständen auch eine Zunahme der Zwangsversteigerung sehen? Oder ist es dann besser, doch freihändig zu verkaufen und sich selbst zu entscheiden, bevor es zu spät ist?
Das ist ja eben die Empfehlung. Wenn ich eben Probleme habe und ich merke, komme da nicht mit klar, dann bin ich nicht Vogelstrauß und stecke den Kopf in den Sand, mache nichts, dann geht es komplett in die Hose, dann gehe ich da vielleicht auch mit richtig satt Minus raus und werde da nächsten 10 Jahre auch nicht aus der Nummer mehr rauskommen. Sondern wenn eine Notsituation da ist, dann sollte man ganz schnell das Gespräch suchen. So, und wenn es da keine Lösungen gibt, dann bleibt einem nur über, die Immobilie zu verkaufen.
Tja, zum Schluss stellen wir unseren Gästen immer 2 Fragen. Und eine davon ist, ja, wie stehen Sie denn zu einem geplanten staatlich verwalteten Fonds für die Altersvorsorge?
Ich finde, wenn man eben über seine Altersvorsorge nachdenkt, so wie ich das getan habe, ich bin 59 Jahre, ich habe da mehrere Säulen aufgebaut, ich habe da eine Immobilie, ich zahle also nicht in die Rentenversicherung ein, ich habe eben aber auch Fonds, na, und auch Rentenfonds, so, und da baue ich eben einfach drauf, denn man kann ja nicht alles spekulativ anlegen und so ist eben wichtig, dass ich eben gestreut eben rangehe. Also ich finde persönlich für die Altersversorgung, eine Immobilie ist immer wichtig, mietfreies Wohnen im Alter ist die beste Altersversorgung, dann eben eine Anlage, wo ich sage, da habe ich sicher meine Einnahmen raus und vielleicht fürs Barvermögen irgendwo Fonds, wobei man eben auch bei Fonds gucken muss, wie legen die an, weil es gibt da hochspekulative und wenn man jetzt hier gerade in diesen vielen Krisenzeiten sieht, kann sowas natürlich auch mal in die Hose gehen dann. Also da würde ich nicht übergewichten.
Die 2. Frage haben Sie jetzt eigentlich schon mitbeantwortet, denn wir fragen auch eigentlich immer jeden noch, wie er selbst für das Alter aufgestellt ist. Das haben Sie jetzt schon beschrieben. Da meinen wir, das sieht gut aus bei Ihnen. Da können Sie sich entspannt der Rente entgegensehen.
Ja, also Rente gut, alles gut.
Ja, und wenn Sie noch Fragen zum Thema Baufinanzierung oder Anschlussfinanzierung haben, dann schreiben Sie uns einfach hier nochmal unsere E-Mail-Adresse info@dia-vorsorge.de.
Und schön, dass Sie da waren. Danke, Herr Brenner.
Ja, vielen Dank.
Recht vielen Dank für das Gespräch.
Danke, dass ich da sein durfte. Hat mir Spaß gemacht.
So, Fabian, was bleibt?
Naja, bei mir zumindest die Dankbarkeit dafür, dass ich mir keine Gedanken um eine Anschlussfinanzierung machen muss. Ich wohne zur Miete und das wird erstmal so bleiben. Wie ist denn das bei dir? Du hast ja ein Haus.
Und das ist schon lange abbezahlt. Ja. Ich habe in den ersten Jahren jede Mark in die Tilgung gesteckt.
Mark in Euro meinst du, ne?
Nein, ich habe mein Haus noch mit D-Mark bezahlt. Darin siehst du mal, wie lange ich es schon habe.
Mann, Zinsen zur deutschen Markzeit. Wie hoch waren die denn?
Du wirst es fast nicht glauben. Es waren sage und schreibe 6%.
Naja, wollen wir mal hoffen, dass diese Zeiten so schnell nicht wiederkehren.
Das ist doch ein schönes Schlusswort für unsere Ausgabe heute.
Fast, denn ich würde nochmal sagen an unsere Zuhörer, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder sich ein Thema wünschen wollen, schreiben Sie uns an info@dia-vorsorge.de. Wir hoffen, die Ausgabe heute hat Ihnen gefallen.
Und scheuen Sie sich nicht, uns weiter zu empfehlen.
Bis dahin bleiben Sie im Dialog.
Und sorgen für das Alter vor.